Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immo-Kompass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Mit mir wieder von der Partie der liebe Fredo. Und
Servus.
Wir wollen uns heute mal über Tiny Houses unterhalten. Ist das einfach nur ein Hype, der die letzten Jahre sich entwickelt hat? Oder bietet das vielleicht sogar eine echte Zukunft? Genau. Neben Tiny Houses gibt es auch noch das modulare Wohnen. Da werden wir auch so ein bisschen drauf eingehen. Gerade weil diese beiden Themen medial, politisch als auch wirtschaftlich in den letzten Jahren sehr häufig aufgeploppt sind aufgrund von Wohnungsmangel und aufgrund von die Leute möchten back to the nature. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen damit beschäftigen, worauf es zu achten gilt, was eigentlich so dahinter steckt und ob es vielleicht auch als Sicht der Kapitalanlage ein sinnvolles Investment ist. Sein kann. Vielleicht einmal kurz einleitend, was sind Tiny Houses konkret? Man kann es sich eigentlich vorstellen, wie kleine Wohngebäude, die meist so zwischen 15 und 45 Quadratmeter Wohnfläche haben, also ähnlich wie eine Einzimmerwohnung sind und ja, teilweise auf Rädern, sodass man sie auch örtlich verändern kann, teilweise autark. Das ist dann so für Leute, die sich komplett selbst versorgen möchten. Und auch recht minimalistisch ausgestattet. Das andere Thema, die modularen Immobilien, sind quasi Gebäude, die aus, ich sag mal, vorgefertigten Bauteilen bestehen, die schnell eingerichtet werden können, schnell aufgebaut sind. Ich habe da neulich mal so einen Clip gesehen, dass sich jemand bei Amazon eine Art Container bestellt hat, den er dann ausgeklappt hat und dann hatte er da quasi seine Wohnung. Also das einmal, um euch ein Bild davon zu geben, was worum es genau geht.
Ganz kurz, einmal genau. Einwurf, modulare Immobilien. Ich weiß, dass es in München ein Projekt gibt, dementsprechend wahrscheinlich noch. Das ist ein Haus, aber massiv gebaut. Da kann man Wohnungen, beziehungsweise ich meine auch Gemeinschaftsräume, wie auch immer, zusammenlegen. Das heißt, man könnte da, ich weiß nicht, wie oft das passiert und ob das überhaupt jemals gemacht wurde, weil da dann immer von beiden, ich sag mal, Einheiten die Mietparteien quasi gleichzeitig ausziehen müssten, mehr oder weniger. Aber dass man die halt zusammenlegen kann jederzeit. Ja, dass man halt so ein bisschen einfach an den Wohnraum anpassen kann an die Nachfrage. Auch das finde ich grundsätzlich auch spannend und weiß auch gar nicht, warum das überhaupt nicht so gespielt wird. Ich kenne zumindest niemanden, der das so macht, weil ich finde das aber grandios eigentlich, dass du ein Mehrfamilienhaus, wenn du es baust, direkt so gestaltest, dass du theoretisch Wohnungen zusammenlegen könntest auf eine einfache Art und Weise, dass quasi die Statik darauf ausgelegt ist, dass du vielleicht auch Wände hast, die man auf eine gewisse Art und Weise, ohne jetzt sie komplett anreißen zu müssen, in Teilen öffnen könntest, um halt Durchgänge zu schaffen und einfach grundsätzlich Wohnungen so aufbauen kannst, dass du sie zusammenlegst. Na klar, du hast am Ende vielleicht zwei Küchen oder so, da muss man halt einfach weiterdenken. Ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, was vor 10, 15 Jahren, wo die Entwicklung war, ja, nicht nur, also grundsätzlich auf der Welt, ja, wir erinnern uns noch an die Zeit vor Smartphones, die ist nämlich gar nicht mal so lange her. Und wo wir jetzt sind, da werden sicher findige Entwickler oder Architekten sowas eigentlich auch dann, denke ich mal, hinkriegen. Worauf ich hinaus will ist, stell dir mal vor, du hast zwei Wohnungen nebeneinander, beide haben die eine hat, keine Ahnung, 20, 30 Quadratmeter, ist halt perfekt zur Vermietung an Studenten. Nebendran wohnt eine Familie in einer 60 Quadratmeter Wohnung mit einem Kind. Und die sagen aber, hey, ja, wir möchten eigentlich noch ein zweites Kind. Und für uns gefällt es hier so gut, wir wollen nicht umziehen. Und naja, irgendwann zieht der Student vielleicht auch aus und dann legt man die Wohnungen halt zusammen. Ja, ist am Ende immer wieder eine Renditefrage. Vielleicht kriegt man für die mehr Quadratmeter nicht so viel Miete, wenn man beides einzeln vermietet. Ich weiß. Aber aus meiner Sicht ist das dann doch eher zukunftsorientiert gedacht, dass man halt Wohnraum anpasst. Da kommen wir später vielleicht nochmal zu.
Das würde ja auch auf das eine Problem eine Lösung bieten. Und zwar, dass man ja früher sehr groß gebaut hat, weil man mit mehreren Generationen zusammen in einem Haus gelebt hat und dann nach und nach die Kinder und Enkel ausziehen, um sich unabhängig zu machen und dann oftmals ja noch die ältere Generation in viel zu viel und viel zu großen Wohnungen wohnt und da aber auch nicht raus kann, um jungen Familien diesen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, weil es keine adäquaten Alternativen gibt, wo sie dann wohnen können auf eine Ein- oder Zweizimmerwohnung. Und dadurch bist du ja sehr flexibel zu sagen, ich baue mal eben an, ich baue mal eben ab, ich gestalte mal eben um, um das dann auch vielleicht altersgerecht machen zu können und dann anstatt jetzt ein großes Haus über 3 Etagen zu haben, dann einfach durch diese Module die anderen beiden Parteien vermieten zu können und die Rente aufzustocken.
Stell dir mal vor, du hättest so ein kleines, ich sag mal, oder da ist ein großes Grundstück, wo du Tiny-Häuser, die altersgerecht gebaut sind, draufsetzt und dann hast du so ein Dorf, so ein Seniorendorf. Das wäre doch eigentlich mal was, oder?
Also, mit einem Gemeinschafts-Tiny-Haus in der Mitte.
Ein Gemeinschafts-Tiny-Haus in der Mitte, wo man sich zum Kartenspielen treffen kann, zum Bingo, zum Scrabble, was auch immer. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite nochmal. Also, zum einen, ich glaube, die Idee ist tatsächlich gar nicht so schlecht, aber
ist ganz geil.
Das Thema, was ich halt immer merke in der Baufinanzierung, das heißt so, wann bauen die meisten Leute ihr Eigenheim oder kaufen es? Naja, in derzeit, ich sag mal häufig in den 30ern, wo, wenn das überhaupt zur Debatte steht, die Familienplanung bereits voll im Gange ist, teilweise auch abgeschlossen oder in naher Zukunft ansteht. Ja, und das heißt, dementsprechend wird der Platz auch gewählt. Ja, dann kommt noch hinzu Homeoffice und so weiter und so fort, nochmal mehr Platz. Mhm. Aber das ist irgendwie immer nur alles so ausgerichtet auf jetzt. Und aber nicht auf das ausgerichtet, was ist eigentlich in 20 Jahren?
Ja.
In 20 Jahren, was ist da sozusagen die Exit-Strategie? Kann man dann einen Teil vom Haus abtrennen und vermieten? Oder ist wirklich der Plan, okay, wir machen das jetzt einfach 20 Jahre, um so unser eigenes zu haben und dann ziehen wir aber aus? Mhm. Wo ich behaupte, das machen die wenigsten, wenn man 20 Jahre lang Geld reingesteckt hat. Warum sollte man dann ausziehen? Aber ich weiß nicht, ich kenne es sowohl aus der Familie, ich kenne auch, genügend Leute, die man halt einfach so kennt, die halt einfach in viel zu großen Immobilien wohnen ab 50, 60, ja. Absolut. Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Absolut. Oder man auch nicht mehr arbeitet. Und das Einzige, was die Leute haben damit ist, ach ja, Arbeit. Weil sie müssen auf einmal Räume putzen und instand halten, die sie gar nicht nutzen. Sie müssen viel größere Flächen heizen, weil du kannst auch nicht einfach sagen, okay, ich heize jetzt nur noch die untere Etage sozusagen, ja, wo ich wohne. Das ist für das gesamte Klima im Haus auch nicht so optimal, ja. Und so weiter und so fort. Ne? Also da, in die Richtung müsste man sich auch mal mehr entwickeln. Ja, gerade unter dem Aspekt zu sagen, hey, naja, alles wird teurer, der Bau wird teurer, ja, Großbauen wird dementsprechend auch immer teurer, dann würde ich vielleicht gerade so auch ausgerechnet dann würde ich so bauen, dass ich sage, okay, das ist jetzt auf die nächsten 20 Jahre, muss man da einen sauren Apfel beißen und da einfach mehr zahlen, aber dann vielleicht einfach einen Teil abtrennen und vermieten. Das klingt einfach mal so als Gedanke rein.
Klingt in der Theorie alles sehr einleuchtend. Wir leben ja aber in Deutschland und wir haben ja einen sehr, sehr großen bürokratischen Apparat und so leicht, wie man sich das dann manchmal denkt und so logisch, wie es auch gedanklich erscheinen mag, ist es dann in der Realität nicht. Denn in Deutschland gelten Tiny-Häuser auch auf Rädern rechtlich als Gebäude und man braucht tatsächlich dafür auch Baugenehmigung, so, die, wie wir alle wissen, sehr lange dauern können. Also nur, weil man jetzt ein kleines Haus hat und es sogar vielleicht vermeintlich auf einem Privatgrundstück und vielleicht auch nur temporär nutzen möchte, man braucht Baugenehmigung. So. Und das kann sich auch gerne mal von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Man muss natürlich.
Und auch von Gemeinde zu Gemeinde, meine ich sogar teilweise.
Gemeinde zu Gemeinde auch, richtig. Und man muss natürlich auch, wie bei einem normalen Hausbau auch, gewisse Dinge beachten, wie die Erschließung, die Abstandsflächen zu anderen Grundstücken, Maximalhöhen. Und das Ganze macht es dann mal nicht. Also in der Theorie ist so ein Tiny House ja schnell gebaut, aufgestellt, aber bis man es offiziell darf, kann es wirklich sehr, sehr lange dauern und man darf sich auf sehr, sehr viel Bürokratie einstellen und auf Einschränkungen, ne? Was auch jetzt gerade vielleicht die gewerbliche Nutzung angeht, ne? Jetzt mal eben sein Gewerbe in einem Tiny House anzumelden, weil man alleine von überall aus arbeiten kann, ist immer so ein Thema. Es gibt teilweise Erschließungspflichten, bedeutet, dass die Grundstücke komplett erschlossen sein müssen mit Zufahrt, Wasser, Strom, Abwasser. Das heißt, man darf auch nicht mal irgendwo auf einem privaten Grün sich hinstellen und sagen, ich wohne jetzt hier. Das ist immer so ein bisschen das, was man sich dann zu romantisch vorstellt. Und weil du es gerade angesprochen hast, dieses Bild des Seniorenparks, also dieses kleinen Dorfes voller Tiny-Häuser. Das gibt es ja tatsächlich schon. Ich habe da neulich eine Doku drüber gesehen. Sehr, sehr spannend. Und auch da wurde darauf hingewiesen, dass sehr viel Bürokratie dahinter steckt, was man so vielleicht gar nicht geglaubt hat. Und was auch sehr spannend war, ich glaube, wir alle erinnern uns noch an das schreckliche Hochwasser in Ahrweiler. Das war auch Bestandteil der Doku. Denn
ja, da bin ich übrigens zur Schule gegangen. Ich habe Bilder von der Schule gesehen. Das war echt nicht ohne, ja.
Ja, da haben sie es auf jeden Fall so gemacht, dass die Leute, die ihr gesamtes Haus und ihren Wohnsitz und Hab und Gut verloren haben, da man ja auf die Schnelle Wohnraum schaffen musste für die Leute, haben natürlich in dem Ort, das ging dann auch über ein Eilverfahren, Leute, die auf höher gelegenen Flächen Privatgrundstücke hatten, diese zur Verfügung gestellt und da wurde tatsächlich sehr viel mit Tiny-Häusern gearbeitet, um die Leute wieder, denen ein Dach über den Kopf zu bringen. Und die Leute sind, es wurden nicht alle interviewt natürlich, aber der Tenor aus der Doku war, dass die Leute ja sehr froh sind, dass das so schnell ging und auch sehr zufrieden sind. Und auch die eine Dame, die war schon etwas älter, die hat nämlich genau das gesagt. Die hat gesagt, natürlich ist es schade, dass sie alles verloren hat, aber sie hat auch in einem viel zu großen Haus damals gelebt und ist jetzt halt auch froh, gezwungenermaßen einen kleineren, adäquateren Wohnraum dadurch bekommen zu haben. Ja, das fand ich auch sehr, sehr spannend, so zu dem Thema, wie schnell man das dann machen kann und wie es in der Theorie funktionieren kann. Aber wir haben ja halt Verordnungen und Rechte und Pflichten und ja.
Aber das wäre eigentlich so genial, wenn du Häuser modularer gestalten könntest. Jetzt nicht unbedingt, also zum einen ja Tiny-Häuser, aber auch so, wenn man grundsätzlich den Bau neu denken würde, dass man quasi es gibt es ja auch schon im Fertighausbereich, aber eher zum einmal aufbauen, dass es Module gibt, die man zusammensetzt. Aber es müsste eigentlich eher alles so gestaltet sein, dass man es auch wieder auseinanderbauen kann, woanders wieder hinsetzen, weil ja. Das ich als großes Thema halt auch sehe, ist, du hast zum einen das Problem, dass es in manchen Regionen stehen halt einfach auch schöne Häuser, ja, große Häuser, die sind aber dann unbewohnt oder das zieht halt, wenn halt eine Region einfach nicht mehr interessant ist, dann verfallen die Häuser und das ist halt immer so, einfach schade, finde ich. Mhm. Und wenn man das aber so grundsätzlich langfristig denken würde, dass man sagt, okay, wenn eine Region halt einfach nicht mehr floriert, nicht mehr wächst, dass man da zumindest die Immobilien nehmen könnte und woanders hinsetzen, ja, oder aber auch einfach nochmal nicht ganz so extrem weit gedacht. Du hast ja auch immer mal wieder Jobwechsel, ja, mhm. Also wie oft müssen auch Familien berufsbedingt umziehen, ja, und dann hast du gerade dein Häuschen, ne, gebaut, eingezogen, dich 5 Jahre eingelebt und dann heißt auf einmal, naja, da kommt ein attraktives Jobangebot oder was weiß ich, der Arbeitgeber ist halt pleite, man ist dazu gezwungen, woanders hinzuziehen, ja, und dann muss man das Haus halt lassen. Ja, genau, und dann ziehst du im ganzen Haus um. Wenn man im Tiny House, ja, man könnte ja auch so denken, dass ein großes Haus aus mehreren Tiny Häusern besteht, sozusagen. Mhm. Ne? Jedes Familienmitglied hat so ein kleines eigenes Ding, das sind zusammengeschlossen. Das habe ich auch mal in der Doku gesehen. Das waren aber eher so Art Jurten, größere, die halt einfach zusammengeschlossen waren. Und dann hatte quasi jedes Familienmitglied eine Jurte. Es gab eine Gemeinschaftsjurte in der Mitte und es gab halt ein Gemeinschaftsbad, was auch eine Gemeinschaftsjurte war. Und dann waren das so. War ein anderes Konzept ein bisschen, aber war eine andere Art, aber von der Idee her gleich.
Ja, das ist eigentlich so genial. Sprichst du in der Theorie, ich komme mir gerade so vor, als wäre ich jetzt in dieser Folge so dieser Aber-Typ. Also in der Theorie hast du recht, ne? Klingt alles sehr idyllisch. Aber was wir in Deutschland haben, ist tatsächlich eine Grundstücksproblematik. Also zum einen, dass es gar nicht so viele erschlossene Grundstücke verfügbar dafür gibt. Und zum anderen, dass man auch immer in den Gemeinden, das war ja das, was ich eingangs sagte, auch auf privatem Grundstück darf man nicht einfach jetzt ein Tiny House hinstellen, weil es ist ja mein Grundstück. Denn es gibt nämlich das Thema der Zersiedlung, dass viele Gemeinden ein Problem damit haben, dass wenn frei einfach irgendwo Tiny-Häuser hingebaut werden, hingestellt werden, wo es dann nicht reguliert wird, dass dann quasi das Gemeinde-, Stadt- oder Dorfbild natürlich verzerrt wird. Und dass man ja schon immer darauf achtet, dass es einen gewissen Stil hat, damit die Viertel auch einheitlich und einladend aussehen. Und wenn man jetzt jedem freie Gestalt darüber lässt, was er sich wo, in welcher Farbe und wie hoch hinstellt, dann kann es halt auch mal irgendwie schnell wie nichts Halbes, nichts Ganzes aussehen. Also auch da gibt es immer so diese Themen. Und was du noch angesprochen hast, das Thema Transport. An sich ist ja so ein Tiny House relativ günstig zu haben in der Theorie. Ne? Du kriegst es ja für einen mittleren fünfstelligen Bereich, ne, irgendwie ab 40.000 Euro oder ähnliches. Was man dann aber natürlich noch bedenken sollte, sind eben Transportkosten. So, da kannst du nicht mal eben irgendwie so einen normalen Anhänger nehmen und das Tiny House ziehen, sondern das kann unter Umständen schon mal enorme Transportkosten verursachen. Je nachdem brauchst du vielleicht auch nochmal ein Fundament, was erstellt werden muss. Die Anschlüsse, Außenanlagen, dann vielleicht auch, weil wir in Deutschland leben und auch viel Regen, Kälte und witterungsbedingte Temperaturschwankungen haben, darf es halt auch nicht irgendwie so ein, ich sag mal ganz salopp, so eine Bambushütte sein, sondern man muss halt auch irgendwie schauen, dass es energieeffizient, ne, nachhaltig ist, dass man eine gute Dämmung hat, dass man auch von der Stromversorgung, von der Wasserversorgung her, das sind schon Dinge, die, naja, wenn man es autark machen möchte und das alles selber machen möchte, dann auch nochmal ja, relativ hohe Wartungskosten haben können. Also man sollte sich nicht diesem Trugschluss hingeben, zu sagen, das Haus ist günstig und ne, was kann denn da schon an Kosten noch mit hinzukommen? Es kann einiges sein. Das heißt, im Vorfeld sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, mit dem Bauamt sprechen. Wie weit ist das möglich? Die Kosten auch um das Tiny House herum berücksichtigen. Und jetzt vielleicht mal eine Frage an dich oder den Ball zu dir, ne? Weil auch da kann es ja oftmals sein, dass man dieses Gesamtprojekt auf eine Art finanzieren möchte.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema, denn ja, eine Immobilie, oder normalerweise ist eine Immobilie ja fest mit dem Untergrund verbunden. Mhm. Ja, also du kannst eben nicht einfach das Ganze abbauen, woanders wieder hinsetzen. Also ist halt und deswegen. Ja. Genau, richtig, wie der Name schon sagt. Und das ist halt das Thema, dass dann halt die Banken logischerweise das Grundstück und gewissermaßen auch dadurch die Immobilie halt als Sicherheit bekommen, wenn sie einen Kredit geben. Und wenn man jetzt aber ein Tiny House hat, dann hat man halt das Thema, man kann vielleicht das Grundstück verpfänden, ja, aber das Grundstück hat halt unter Umständen bei weitem nicht so viel Wert, als dass es ausreicht, um die Immobilie oder beziehungsweise das Tiny House daraus noch mit zu finanzieren. Vor allem hat die Bank ja immer das Risiko, das Tiny House geht halt, ja, wird halt abgebaut und geht weg. Mhm. Oder das andere Thema ist aber auch, man muss auch wiederum sagen, ein Grundstück alleine, also ein unbebautes Grundstück kann mehr Wert haben als ein bebautes Grundstück. Ja, wenn das Haus da drauf zum Beispiel abrissfertig ist, ja, und das kann ja bei einem Tiny House dann theoretisch auch passieren, wenn es irgendwie komplett zerstört wird, runtergerackert oder sonst irgendwas,
dann hat man da vielleicht verbunden. Ein Thema. Deswegen senkt genau, es wahrscheinlich das Grundstückswert, wenn es bebaut
ist. Also lange Rede, ganz einfach, lange Rede, kurzer Sinn, ist die Finanzierung über ein Immobiliardarlehen ist ein klassisches, ist für eine Bank eigentlich nicht möglich. Hm. Also müssen die Banken andere Varianten von Darlehen anbieten. Und ich persönlich hatte bisher erst zweimal eine Anfrage zum Tiny House, die aber dann auch am Ende nicht zustande kam, weil die Kunden sich dann doch dagegen entschieden haben, grundsätzlich. Mhm. Aber wir bekommen es halt von Banken mit, dass immer mehr Banken entsprechende Produkte auf den Markt bringen oder ihre Produkte so erweitern, dass sie halt auch Tiny Häuser damit finanzieren können. Und was sind das für Produkte? Das sind in der Regel Ratenkredite, die einen etwas günstigeren Zins als jetzt, sag mal, ein normaler Konsumkredit für einen Urlaub oder so hätte, mhm. Ja. Oder es sind Bauspardarlehen, die vorfinanziert sind, oder es sind Modernisierungsdarlehen. Das heißt, die Banken sind schon, zumindest in manchen Regionen anscheinend, mehr darauf aus, sowas zu ermöglichen. Aber dadurch, dass wir halt auch hier wiederum recht kleine Darlehenssummen aus Bankensicht haben, ja, lohnt sich auch ein normales Immobiliardarlehen für die nicht. Und wie gesagt, es ist auch von der Art und Weise, wie ein Immobiliardarlehen funktioniert und wie dahinter die Absicherung der Bank funktioniert, das ist halt bei einem Tiny House so nicht möglich. Und deswegen, ja, mussten die sich da einfach andere Sachen überlegen. Ja. Genau. Ansonsten grundsätzlich nochmal ganz kurz eine Rolle zurück zur Grundstücksproblematik, was mir da noch einfiel. Ja, das ist schon ein Thema in Deutschland. Ich verstehe auch das mit der Zersiedelung. Andererseits denke ich mir halt auch immer wieder, naja, dann gerade Gemeindenregionen, die halt das Thema von Abwanderung oder sonst irgendwas haben, ja, sollten vielleicht einfach mal da neu denken und sich da halt entsprechend was Spannendes als Konzept überlegen. Also das verstehe ich immer teilweise nicht. Ja, wir wollen hier Fortschritt und aber wie wird das Ganze dann vor allem gemacht? Naja, dadurch, oder wie wird der Bau überhaupt angekurbelt? Naja, indem es irgendwelche Förderungen gibt, die aber auch erstmal erreicht werden müssen, ja, die teilweise einfach gar nicht zu erreichen sind, ja. Also klassisch, ne, KfW.
Und schnell eingestampft werden können von heute auf morgen.
Ja, und schnell eingestampft werden können. Ja, das muss man auch immer wieder beachten, ja.
Ja, aber es ist ein spannender Punkt, den du da bringst, wenn ich da mal einhaken darf.
Zumal die Förderungen häufig auch so sind, dass es dann wiederum, dass dann diejenigen, die es sich sowieso mehr oder weniger leisten konnten zu bauen, ja, die sich dann natürlich an der Förderung freuen, aber ich sag mal, ohne Förderung auch gebaut hätten. Ja. Ja. Um das mal ganz, ganz direkt sozusagen.
Ja, ja, ja.
Und die halt wirklich, oder sag ich mal, die wirklich eine Förderung bräuchten, um überhaupt bauen zu können, davon gibt es sehr, sehr wenige, die, also eine solche Förderung, die es da gibt, oder Förderung, die es da gibt, in Anspruch nehmen, ja, zu können. Genau.
Aber da lässt sich ja ganz gut der Bogen spannen zu der, ne, ist ein Tiny House oder das modulare Wohnen, ist das attraktiv für Kapitalanleger? Man kann ja als Gemeinde festlegen, man gibt ein Baugrundstück frei, wo man eben so einen kleinen Tiny House Park irgendwie errichtet. So, ne? Das ist ja dann, wo man so eine Siedlung baut. Es gibt ja also sowohl für Wohngegenden als auch, es gibt ja bestehende Projekte in touristisch beliebten Regionen, wo es so Tiny House Parks irgendwie gibt, so in der Natur oder an einem See, und die auch unter Umständen recht lukrativ sein können, weil man halt verhältnismäßig wenig Startinvestment hat und die Dinger aber gut vermietet bekommt. Das ist natürlich immer an die vor Ort herrschenden Regulatorien gebunden. Das muss man immer individuell durchrechnen. Das ist ja schon ein Unterschied, ne? Ob man jetzt irgendwo an der Ostsee ist, im Schwarzwald, in den Alpen, wie auch immer. Es bietet immer Potenzial für touristische Regionen, allerdings auch für Wohngegenden, weil ich fände es, glaube ich, schon recht interessant, wenn man das als Gemeinde etablieren würde, damit Kapitalanleger anlocken zu können, in so eine Tiny-House-Siedlung zu investieren, weil die Einstiegshürde nicht ganz so hoch ist wie bei klassischen Häusern. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, der Markt ist noch relativ jung. Also es gibt noch nicht so viel.
Auf jeden Fall.
Es ist schwierig, das einzuschätzen. Ne? Wie entwickelt sich das Ganze? Der Markt ist noch nicht so wirklich geregelt aufgrund dessen, dass er noch so jung ist. Wie gestaltet sich das mit dem Wiederverkauf? Wie ist die konkrete Wertentwicklung etc. pp.? Das ist alles noch so ein bisschen offen. Das ist noch, wenn man es sagen möchte, ein gewisses Risiko, was natürlich aber immer, wir kennen es, ne, auch eine gewisse Rendite mit sich bringt. Also für etwas risikoaffinere Investoren oder die sagen, hey, jetzt mal irgendwie 40, 50, 60.000 zu investieren, das kriege ich noch irgendwie gewuppt, wenn es nicht ganz so geil läuft, wäre das ja auf jeden Fall auch nochmal ein attraktives Modell.
Ja. Auf jeden Fall. Also ein Freund, Bekannter hier, der plant tatsächlich sowas Ähnliches in der Region, wo ich wohne derzeit, oder überlegt, sowas zu machen, finde ich an sich auch eine coole Idee einfach. Na klar, du musst halt dann ein Grundstück kriegen und die ganzen Genehmigungen, aber ja, ist eine coole Sache an sich.
Ja, ja.
Ansonsten, was auch eine gute Idee ist, finde ich, oder an einem Tiny House, was man machen könnte, sofort, es klingt, kleine Büros erstmal, dann aber auch so Sachen wie, die Oma zieht näher zu einem und man hat einen großen Garten und die Oma kriegt ein kleines Tiny House im Garten, ja. Mhm. Die Oma wohnt nicht im Haus, ist allein, ja. Mhm. Aber, also ist so für sich, kannst ihr Ding machen, ist aber jetzt auch nicht weit weg, wenn was ist, ja. Das ist halt so das Ding.
Ja.
Genauso, ja. Also das finde ich eigentlich auch eine coole Idee für ein Tiny House, ja.
Absolut.
Und ja, so, da gibt es bestimmt noch viel, 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 viel mehr Ideen.
Also ich persönlich finde das ganze Thema unfassbar spannend, finde es cool, und ich glaube auch, ja, wir haben aktuellen Hype da drauf, der vielleicht der aktuellen Situation, wie wir sie mit der Bürokratie haben, noch nicht ganz gerecht wird, damit man sagen kann, es ist auch wirklich was für die Zukunft, Stand jetzt. Ich glaube aber, dass sich das Thema weiterhin durchsetzen wird. Ich glaube, dass weiterhin die Leute das möchten, dass diese Art zu denken, wie man wohnt in Zukunft, einfach sehr viel mehr Anklang finden wird und dass dann halt auch die Regierung danach ziehen wird, um diese Herausforderungen, sage ich mal, ein bisschen leichter zu machen, schneller Grundstücke erschließen zu können oder Tiny-Häuser darauf bauen zu können. Wichtig ist, glaube ich, zusammenfassend, es ist eine interessante Nische. Man sollte sich im Vorfeld aber intensiv schlau machen, wie es baurechtlich aussieht, wie es finanzierungsmäßig aussieht und auch mit der Nutzung und sich auch immer noch mal so ein bisschen offen halten. Wenn man jetzt zum Beispiel als Paar in ein Tiny House zieht, okay, ne, wie ist es dann Kinderplanung, wenn Kinder kommen, wenn zwei Kinder kommen, dann wird es vielleicht irgendwann zu eng. Und ich glaube, es muss auch nicht ultimativ sein. Also ich glaube, man kann auch eine Zeit lang einfach darin wohnen, solange wie man merkt, es passt. Und wenn man dann wieder in was Größeres zurückgeht, weil man was Passendes findet, weil sich die Familienkonstellation ändert oder ähnliches, dann hat man da auf jeden Fall auch die Flexibilität. Und ich glaube auch, der Trend wird dahin gehen, dass man dann diese kleineren Häuser auch gut los wird. Wenn man das Ganze als Kapitalanlage sehen möchte, auch da weiterhin mit den Vorschriften auseinandersetzen und ja abchecken, ob es eine Touristenregion ist oder aber ob es komplette Wohnsiedlungen, ob es solche Projekte gibt und nichts einfach irgendwo, aber das gilt ja grundsätzlich so, nichts einfach irgendwo erstmal bauen und dann schon hoffen, dass es durchgeht, weil sonst der teure Rückbau droht und das zerschießt einem am Ende dann die komplette Kalkulation und Freude daran. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt in dem Bereich.
Super, dann würde ich sagen, danke euch fürs Reinhören, fürs Dabeisein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr uns ein Abo, jetzt habe ich es ja gerade ein bisschen Gedankensalat. Schaut in die Shownotes. Dort findet ihr alle Links zu Instagram, zu unserer Website. Lasst gerne ein Abo da. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt oder aber wenn ihr Themenvorschläge habt, dann werden wir die gerne berücksichtigen, gerne beherzigen. Ansonsten sage ich danke dir, Fredo, für deine Zeit und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.